Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Predigt jetzt, die wir hier in Form dieses Clips machen, besonders all die aus der FCG Ravensburg. Es ist ja vielleicht unser letzter Sonntagsclip. Ich sage vielleicht, man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Was wir machen werden, ist in nächster Zeit auf jeden Fall Livestream, dass die Sonntaggottesdienste live gefilmt werden. Wir haben ja ab 17. Mai werden wir hier wieder Gottesdienste feiern. Aber für die, die vielleicht nicht daran teilnehmen können oder wollen, auch aus Sicherheitsgründen, wird das dann live gestreamt. Noch eins kurz dazu, zu diesem Termin 17. Mai. Wir setzen ja zwei Gottesdienste an, gehen davon aus, einer wird um 9 sein, einer um 11 am 17. Mai. Und falls du nicht zur Gemeinde gehörst, also keinen Brief von der Gemeinde bekommen hast oder auch kein E-Mail, aber du sagst, der Gottesdienst ist ja offen, wie immer, und du möchtest teilnehmen. In diesem Fall wäre es gut, dass du uns diesmal eine E-Mail schickst und sagst, zu welchem Gottesdienst du kommen würdest, um 9 oder um 11 am 17. Mai. Einfach unter info@fcg-rv.de. Das müssen wir wissen wegen der ganzen Planung. Okay, wir kommen jetzt zur Botschaft, die mir sehr wichtig ist. Im Grunde genommen ist natürlich immer ein Prediger seine Botschaft wichtig. Diese würde ich vielleicht sogar noch sagen, ist mir sehr, sehr wichtig. Ganz besonders für uns natürlich, spreche uns als Gemeinde FCG Ravensburg an, aber zählt natürlich auch für alle anderen Gemeinden, Christen, die hier zuschauen. Es geht mir ganz stark um den Gottesdienst. Die Gottesdienstpause, die wir hatten, kann in einer gewissen Weise auch hilfreich sein, was unsere Gottesdienste bzw. den Neustart der Gottesdienste betrifft. Weil so eine Gottesdienstpause kann zu einer Neubewertung, ja, eventuell, wo es dran ist, zu einer neuen Herangehensweise an die Gottesdienste betreffen. Der Titel der Predigt ist ja Gottesdienst, ja bitte, aber richtig. Und vielleicht hat der eine oder andere gedacht, ich meine damit, dass wir diese ganzen Einschränkungen nicht wollen. Nein, ich meine damit, aber richtig, es geht mir um eine Herzenshaltung, um eine innere Einstellung zu den Gottesdiensten, die vielleicht noch hier und da einen Schliff braucht. Und jetzt eine Chance ist, über den Neustart diesen Schliff zu bekommen, wo diese Botschaft auch zu beitragen soll. Darum der Titel Gottesdienst, ja bitte, aber richtig. Jetzt mag jemand vielleicht auch denken, naja gut, aber so wichtig ist ja Gottesdienst auch nicht im christlichen Leben. Es geht doch hauptsächlich darum, mit Jesus zu leben, Jesus im Alltag zu folgen. Das kann ich mit oder ohne Gottesdienst. Ich möchte mal sowas Folgendes an dieser Stelle sagen. Das Wort, was mit Gemeinde übersetzt wird im Neuen Testament, kann man fast noch besser übersetzen mit Versammlung. Wer die Elberfelder Bibel hat, die macht doch immer eine Anmerkung unten, wenn das Wort Gemeinde kommt, steht immer oder Versammlung. Okay? Und Gemeinde Jesu, die sich nicht versammelt, ist ein Widerspruch in sich. Okay? Eine Versammlung, die sich nicht versammelt. Das ist ein Widerspruch in sich. Und natürlich hatten wir jetzt nicht die Möglichkeit, und das ist ja auch was anderes, aber es gehört zum Wesen der Gemeinde, weil das Wort, was drinsteckt, eben stark Versammlung ist, dass sie sich versammelt. Das gehört zum Wesen der Gemeinde Jesu. Und eine Versammlung, die sich nicht versammelt, das könnte man gleichsetzen mit einem Fußballspieler oder wenn du jemanden fragst und du sagst, was machst du von Beruf? Und er sagt zu dir, ich bin Profifußballer. Und du sagst, hey cool, wo spielst du? Wo trainierst du? Und er würde sagen, nee, spielen und trainieren tue ich nicht. Okay? Und das ist genauso, wie wenn jemand sagt, ich bin Christ, ich gehöre zu einer Gemeinde, aber Gottesdienste sind nicht so wichtig. Das geht nicht. Eine Versammlung, was vor allen Dingen Gemeinde heißt, die sich nicht versammelt, ist ein Widerspruch in sich selbst. Darum, Gottesdienste, Versammlungen gehören wirklich wesentlich zum Christsein dazu. Die Versammlungen der Versammlung der Gemeinde Jesu sind keine Nebensache im Gemeindeleben, wo man sagt, gut, dank moderner Medien, YouTube, Skype, Zoom und so weiter, kann man es auch anders machen. Nein, das ist nur ein Hilfsmittel, aber das ist nicht das Wesen der Gemeinde. Okay, man kann ja auch nicht sagen, wenn jemand Rennfahrer vom Beruf ist, Formel 1, und er zu dir sagen würde, aber Autorennen fahre ich nicht mehr, das ist überholt. Ja, dann würdest du sagen, hey, was ist mit dir los? Okay. Aber die Frage ist natürlich, wie fährt er sein Rennen? Wobei kommt es bei dem Rennen drauf an? Gottesdienst ja bitte, aber richtig. Okay. Und das ist das, worum es mir geht in dieser Botschaft, und die ist mir wirklich so, so wichtig. Und wenn du auch denkst nach dieser Predigt, hey, das ist ja wirklich ganz wichtig und ich denke, du wirst so denken und du willst sicher gehen, dass es zumindest jeder aus unserer Gemeinde, jeder, der Kontakt mit der Gemeinde hat, die Predigt gehört hat, dann kannst du den Link gerne weiterschicken, um sicherzustellen, hey, das hat wirklich jeder mitbekommen. Mir ist es persönlich ganz wichtig. Ich möchte zum Anfang sagen, das Wort Gottesdienst kann man in zweierlei Richtung sehen. Das eine, wir dienen Gott durch Anbetung, Gebet, wir dienen Gott. Und andererseits, Gott dient auch uns. Er begegnet uns im Gottesdienst. Das ist Gott auf jeden Fall ganz wichtig. Und eine erneute Herangehensweise, von der ich am Anfang gesprochen habe, oder eine erneuerte Herangehensweise an den Gottesdienst, wo ich am Anfang von gesprochen habe, meine ich ganz besonders, dass wir Gott im Gottesdienst wirklich von Herzen suchen. Dass wir ihn im Gottesdienst wirklich von Herzen suchen. Mag vielleicht jemand denken, ja wieso, versteckt er sich denn? Ist es nicht so, wie die Bibel sagt, wenn sich zwei oder drei Leute im Namen Jesu versammeln, dann ist er in unserer Mitte. Wieso muss ich ihn dann suchen? Weißt du, das ist richtig, wenn sich Menschen im Namen Jesu versammeln, ist er da. Aber dass er da ist, dass er gegenwärtig ist, heißt nicht unbedingt, dass ich ihm begegne. Das muss man mal sauber auseinanderhalten. Dass er gegenwärtig ist, heißt nicht unbedingt, dass ich ihm begegne. Wir kennen das gleich, dieses Beispiel aus der Bibel. Diese blutflüssige Frau, die krank war über 12 Jahre. Eine Menge drängte und schubste Jesus. Sie berührte ihn im Glauben. Sie hatte Sehnsucht, ihn zu erfahren. Und er sagt, hey, wer hat mich berührt? Und dann sagt ja Petrus natürlich, ja, was redest du? Du wirst gedrängelt und geschubst. Aber er wusste, hier hat mich jemand in einer anderen Weise berührt. Und es geht darum, im Gottesdienst Gott zu suchen, in der Haltung, dass wir echt von ihm berührt werden. Okay? Das kann man auch vergleichen, dass das die Anwesenheit Gottes nicht unbedingt die Begegnung Gottes heißen muss. Schau, du kannst mit Leuten in einem Raum sein, in einem gleichen Raum. Das heißt aber nicht unbedingt, dass du ihm begegnest. Dass ein Austausch von Gedanken und Gefühlen und Berührung mit diesen Leuten stattfindet. Ich habe in meinem Leben öfter schon im Arztzimmer gesessen. Aber ich habe eigentlich so gut wie nie meiner Frau zu Hause erzählt, du, ich war im Arztzimmer und ich habe eine tiefe Begegnung gehabt mit Menschen. Weil meist sitzen die Leute schweigend da, jeder guckt in die Zeitung und das war's dann. Also in einem Raum mit jemandem zu sein, heißt noch nicht, ihm zu begegnen. Und nochmal, mit Gott in einem Raum zu sein, weil er da ist, wenn wir uns in seinem Namen versammeln, heißt nicht unbedingt, dass du ihm begegnen musst. Okay? Ich sage sogar, du kannst sogar mit jemand eigentlich vom Status her enge Verbindung haben und trotzdem keine Begegnung. Meine Frau und ich müssen manchmal schmunzeln, wenn wir auch mal ab und zu essen sind. Jetzt zurzeit war es ja schwierig. Und manchmal siehst du Pärchen, es muss nicht sagen, dass es da eine Störung gibt. Aber manchmal siehst du Leute, ein Pärchen am Tisch sitzen und du merkst, die sitzen da fast eine halbe Stunde und wechseln nicht ein Wort. Dann denkst du schon irgendwie, okay, die sitzen gemeinsam am Tisch, aber Begegnung findet nicht statt. Und nicht selten ist tatsächlich auch eine Störung in der Beziehung dahinter. Okay. Und vom Status her sind wir Kinder Gottes, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir bewusst unser Vertrauen auf ihn gesetzt haben. Wir sind Kinder Gottes, wir gehören zu seinem Volk, aber das heißt nicht automatisch, dass ich ihn im Gottesdienst begegne. Okay? Denn die Begegnung mit Gott muss gesucht, muss gewollt werden. Wie auch die Begegnung mit anderen Menschen. Ich kann auch mit meinem Ehepartner zusammen leben, aber es kann ohne weitere Begegnung sein. Wir befinden uns nur im gleichen Raum. Das könnte ich theoretisch auch jahrelang machen. Gut, ob der Ehepartner es mitmacht, ist eine andere Frage. Und es ist so wichtig, dass die Versammlung des Herrn den Herrn in der Versammlung sucht. Das ist mir eine ganz wichtige Sache. Es ist so wichtig, ich sage es nochmal, dass die Versammlung des Herrn den Herrn in der Versammlung auch sucht. Hier passen die Worte aus Psalm 27, Vers 8. Da sagt Gott selber, suchet mein Angesicht. Das ist eine Aufforderung von Gott. Er sagt, ihr Lieben vom Volk Gottes, sucht mein Angesicht. Es geht also nicht zuerst im Gottesdienst darum, dass ich wie in einem Arztzimmer einfach nur mit der theologischen Wahrheit im Gottesdienst sitze, dass Gott ja da ist, weil sein Wort das sagt, sondern dass ich ihm wirklich, dass wir sein Angesicht wirklich von Herzen suchen im Gottesdienst. Und das Schlüsselwort ist hier von Herzen. Und sein Angesicht besuchen bedeutet seine Nähe, seine enge Gemeinschaft, seine Begegnung, wie immer die ausfallen mag, die muss nicht dramatisch ausfallen, aber doch eine Berührung und Begegnung mit Gott, eine Realität seiner Gegenwart wahrnehmen, aufnehmen, all das, was dazugehört. Ich denke, keiner von uns ist mit religiösen Ritualen alleine befriedigt, sondern wir merken, unsere Seele braucht das auch, wir brauchen Gottes Begegnung. Aber nochmal, das Angesicht Gottes muss gesucht werden. Schaut, Gott sagt seinem Volk, suchet mein Angesicht. Ich lese daraus, ich schlitter nicht zufällig da rein, sondern suchet mein Angesicht. Das ist etwas ganz Aktives. Gott sagt, sucht das. Okay? Und das fängt damit an, ich möchte uns da was sagen, es fängt damit an, Gottes Angesicht zu suchen im Gottesdienst, fängt damit an, mit welch einer Haltung, mit welch einer Sichtweise, was mich selbst betrifft, gehe ich eigentlich in einen Gottesdienst. Mit anderen Worten, mit welcher Identität gehe ich in Gottesdienst? Dann könnte jemand sagen, wie meinst du das? Mein Name ist Rudi, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, bin Schlosser, hab ein Auto und hab ein Fahrrad. Das ist meine Identität. Und mit dieser Identität gehe ich in Gottesdienst. Als der Rudi, der verheiratet ist, zwei Kinder, Schlosser, ein Auto und ein Fahrrad. Und ich sag mal so, natürlich bist du das auch, aber das ist nicht die Identität, die dein Verhalten, deine Herangehensweise im Gottesdienst bestimmen soll. Sondern, ich hätte einen Vorschlag an Rudi und an jeden Rudi unter uns. 1. Petrus Kapitel 2, wie heißt es da so schön im Vers 9? Ihr jedoch als Christen seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, ihr seid eine heilige Nation. Gott sagt hier allen Rudis dieser Gemeinde, die Petrus angeschrieben hatte, die natürlich auch alle ihr normales Leben hatten, alle die ihre Rudis waren. Aber er sagt ihnen, hey, ich habe was Wichtiges für euch. Es ist nur eine Ebene. Die andere Ebene ist, ihr seid eine königliche Priesterschaft als Gläubige. Okay. Und ich denke, wir kennen diese Wahrheit. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist von der Bibel her ein Priester Gottes mit allen Vorrechten, die zu einem Priester gehören. Und besondere Vorrechte eines Priesters von der Bibel waren die im Alten Testament, dass er eben in Gottes Gegenwart gehen konnte, dass er eben sogar vor Gottes Angesicht treten konnte, in einer Weise, wie das andere Volk es nicht konnte. Aber das Neue Testament sagt jetzt jedem Gläubigen, du bist ein Priester Gottes. In dem Vers davor, im 1. Petrus 2, heißt es sehr schön, lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus erbauen, zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist. Jeder Christ steht vor der Herausforderung, ein Priester zu sein, der Gott geweiht ist. Und eine besondere Weihe gehört dazu eines Priesters. Ich suche Gottes Angesicht von Herzen. Ich weihe mich auch in diesem Bereich, in meiner Priesterstellung, meinem Priesterdienst, Gott darin, dass ich sein Angesicht von Herzen suche. Das heißt, wenn ich zum Gottesdienst gehe, muss ich es in dem Bewusstsein tun, darf ich es in dem Bewusstsein tun, ist viel besser. Ich bin nicht einfach nur Rudi mit seinem Auto und Fahrrad, sondern ich bin ein heiliger Priester durch den Glauben an Jesus Christus. Und ich gehe in den Gottesdienst mit dieser Bestimmung, mit dieser Berufung, ja, mit dieser Gnade. Ich darf und kann Gottes Angesicht suchen. Und Gott begegnet mir. Ja. Und so ein... Und dieser Dienst eines Priesters damals und ist recht im Neuen Testament, kann und soll nicht einfach nur laissez-faire getan werden. Also einfach nur lässig, sondern hey, da ist eine starke Berufung dahinter. Manchmal könnte man meinen, aber ich würde es nicht machen, weil das komisch wäre und es würde Außenstehende abschrecken. Aber es wäre vielleicht echt eine Hilfe, wenn jeder, der zum Gottesdienst bei uns reinkommt, jeder, der zu Jesus gehört, kriegt so ein alttestamentliches Priestergewand. Das war übrigens auch sehr schön. Und wenn er das nehmen würde, dann würde er vielleicht das Bewusstsein haben, ey, das Kleid würde was mit ihm machen. Mensch, ich bin ja ein Priester. Aber vom Neuen Testament bist du bekleidet mit einem Priestergewand in der geistlichen Welt, in der geistlichen Atmosphäre. Und dieses sichtbare Gewand würde dann vielleicht deine Handlung beeinflussen. Okay, so wie manchmal auch, wenn du gewisse Kleidung anhast, was mit deiner Handlung macht. Okay, wenn ich einen ganz schicken, feinen Anzug anhab, dann macht das auch was, wie ich mich gebe. Dann macht das auch was mit ein. Weil man hat ja diesen Anzug an und irgendwie präsentiert man sich auch demgemäß. Auch vielleicht meist auf Hochzeiten und so weiter. Und mach dir bewusst, du bist ein Priester Gottes, wenn du an Jesus glaubst. Und natürlich nicht nur im Gottesdienst, aber auch im Gottesdienst, wenn du hierher kommst, wenn du hier in den Saal kommst, du kommst mit einem Priestergewand von Gott in der geistlichen Welt, was noch viel mehr wert ist als das Kleidungsstück damals. Und so kommst du hier rein und so beginnst du den Gottesdienst in der geistlichen Identität und Bekleidung eines Priesters. Und in dieser Stellung dürfen wir Gottesdienst üben. Und ich wünsche mir sehr stark, dass wir diese Stellung ganz neu entdecken in unseren Gottesdiensten, für unsere Gottesdienste, angefangen, wenn wir starten am 17. Mai, mit dieser inneren Haltung, mit diesem Vorrecht und der Bestimmung einer Priesterstellung, die wir haben. Und das bedeutet für mich gleichfalls, für so einen Priester hat Teilnahmslosigkeit eigentlich keinen Platz. Der Priester ging nicht teilnahmslos damals in den Tempel, in die Stiftshütte hinein und hat da irgendwie, nein, er wusste, das ist eine heilige Sache. Es gibt noch ein Vorrecht für Priester, möchte ich euch sagen. Matthäus 12, Vers 4 sagt Jesus etwas über den Priesterdienst von damals und er sagt über einen Priester, über David sagt er das, wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote aß, die er nicht essen durfte, die nämlich nur für die Priester allein bestimmt waren. Im Tempel gab es Brote, die waren nur für die Priester da. Und bei David war es eine Ausnahme, da will ich nicht weiter drauf eingehen. Aber es gab Nahrung für die Priester. Und wisst ihr, Schaubrot wird wörtlich übersetzt aus dem Hebräischen Brot des Angesichts oder Brote des Angesichts. Das heißt der Gegenwart Gottes, die in der Gegenwart Gottes sind. Und die waren nur für die Priester gedacht. Und das ist ein Bild für uns. Als Priester haben wir das Vorrecht, ehrlich, das ist kein frommes Geschnatze, ja. Wir haben wirklich das Vorrecht, himmlische Speise von Gott zu bekommen. Wenn ich als jemand komme, der zu Jesus gehört, in der Priesteridentität, im Gottesdienst, ihn suche, weiß ich, er hat himmlische Speise für mich. Und so gehe ich auch in den Gottesdienst. Ich gehe nicht rein, um meine Zeit rumzukriegen, sondern ich will Speise von ihm. Ich brauche Nahrung. Hey, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, von jedem Wort, was aus dem Munde Gottes geht. Davon lebe ich. Okay? Ja, das kann man sehr gut, dieses Bild, übertragen. Aber was wichtig ist, sie war nur für Priester. Hör mal zu, nur Priester empfangen diese Nahrung. Nur Priester empfangen diese Nahrung. Und ich lege das mal um. Nur, wenn ich mit einer priesterlichen Haltung im Gottesdienst Gottes Angesicht suche, erlebe ich auch die himmlische Speise, die er für mich bereitgehalten hat. Er hat einen gedeckten Tisch für mich, Psalm 23, aber der ist für Priester. Das heißt, der ist, wenn ich sein Angesicht von Herzen im Gottesdienst suche. Und da möchte ich noch was zu sagen. Wie sieht das praktisch aus, dass ich Gottes Angesicht von Herzen im Gottesdienst suche? Und hier ein Text aus dem Alten Testament, wo es ja Priester gab in dem Sinne. Und eine Szene aus dem Tempel im zweiten Buch Chroniker 7, wo ich kurz was vorlesen möchte, die uns ganz stark helfen wird für unser Gottesdienstverhalten heutzutage als Christen, als Priester im Neuen Testament. Und da heißt es 2. Chroniker 5, im Kapitel 5, und bei ihnen, den Sängern, waren 120 Priester, die auf Trompeten trompeteten. Und es geschah, gut zuhören, als die Trompeter und die Sänger, das waren Leviten, die Sänger damals hießen die, wie ein Mann waren und eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben und mit Musik und zu beten und so weiter, da heißt es, da wurde das Haus des Herrn mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt. Wir sehen hier eine Versammlung im Alten Testament, Sänger, Musiker in Einheit, preisen sie von Herzen Gott und Gottes Gegenwart lagert sich auf der Versammlung, fällt auf die Versammlung, die Herrlichkeit Gottes erfüllt den Raum. Aber sie waren in Einheit und von Herzen zusammen. Es heißt hier übrigens nicht, und bei ihnen 120 Priester, von denen einige sich danach fühlten, auf Trompeten zu trompeten. Stellt euch das mal vor, wenn das so gewesen wäre. Ne? Oh, der trompetet und der und nö, ich habe nicht so Lust heute. Und hey, das war gar nicht möglich. In diesem Text sehen wir überhaupt gar keine Teilnahmslosigkeit, sondern jeder übte von Herzen seine Bestimmung aus als Priester. Und das ist ein ganz starkes Bild für uns im Neuen Testament, für unsere Versammlungen, für die Gottesdienste, für die gottesdienstliche Praxis. Denn nochmal, es wäre undenkbar gewesen, echt undenkbar, und das im Alten Testament, dass von den Priestern oder den Sängern sich ein paar Leute einfach ausgeklinkt hätten. Die Hälfte sich einfach ausgeklinkt hätte. Die einen singen, die anderen nicht, die einen schauen teilnahmslos umher. Das wäre undenkbar gewesen. Aber wisst ihr, diese Teilnahmslosigkeit, die gibt es schon zum Teil in unseren Gemeinden, in unseren freikirchlichen Gemeinden. Da gibt es zum Teil in den Gottesdiensten wirklich, wirklich diese innere Teilnahmslosigkeit. Und das schwächt enorm, glaubt es mir, die Versammlungen des Herrn, unsere Gottesdienste. Das schwächt das enorm. Und ich sag mal so, diese Teilnahmslosigkeit, die zum Teil da ist, beim gemeinsamen Gott loben, bei der gemeinsamen Fürbitte in den Gottesdiensten, ich sag einfach mal so, damit müssen wir aufhören. Müssen wir einfach mit aufhören. Das können wir uns nicht mehr leisten. Ich meine das wirklich so. Schaut, die Corona-Sache hat uns gezeigt, es kann sofort sich so viel ändern, unsere ganze Welt. Jesus sagt einmal im Johannes 9, es kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Er sagt, wirkt, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Ich übersetze mal auch, nehmt euren Priesterdienst wahr, von Herzen, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, wo es nicht mehr geht. Und ich finde das so richtig, alles laissez-faire hier wirklich abzulegen, was ja auch keinen Segen bringt. Natürlich kann jetzt jemand denken, und ich hatte mir auch überlegt, Christoph, wenn die Gottesdienste jetzt starten, das von Herzen laut mitsingen, kann sicherlich ein bisschen schwierig sein. Wir haben die Freiheit, es gibt kein Verbot zum Nicht-Singen. Es wird empfohlen, das vielleicht nicht zu tun oder zurückhaltend zu sein. Wir wollen das offen lassen als Gemeindeleitung. Aber vielleicht ist wirklich der eine oder andere, der sagt, hey, mir ist es lieber, das zurückhaltend zu tun, nicht so doll wegen dieser Tröpfchensache. Aber weißt du, ist kein Problem, die Botschaft trifft trotzdem voll zu. Weil mir fiel eine Sache ein, und zwar von Hannah, die Mutter von Samuel. Als sie in dem Tempel war, sagt die Bibel, da betete sie von Herzen darum, bevor Samuel geboren war, sie wollte einen Sohn. Sie betete von Herzen, dass sie einen Sohn bekommt. Aber jetzt interessant, sie betete nicht laut. Weil der Eli, der sah ihre Lippen. Und er dachte, wie sie sich bewegten, heißt es in der Bibel. Und er dachte, sie ist betrunken. Und sagt, hey, was machst du da am helllichten Tage? Und dann sagt sie, nein, nein, mein Herr. Und dann sagt sie ihm, worum sie fleht. Das heißt, sie war gar nicht mal so laut. Eigentlich war sie überhaupt nicht laut. Aber sie hat von Herzen, ganzem Herzen mitgemacht. Von ganzem Herzen mitgemacht. Von ganzem Herzen gebetet. Auch wenn es nicht so laut war. Es ist vor allen Dingen eine Einstellung. Okay, und darum habe ich gedacht, hey, Christoph, für den ersten Gottesdienst nach Corona, das ist eine Chance, die Sache mal ganz deutlich in unsere Mitte zu legen, um dass uns das prägen kann, das ganze Jahr über für unsere Gottesdienste. Vielleicht sagt aber jemand von euch, okay, aber die Hälfte der Lieder, die wir so singen, die mag ich nicht. Dann möchte ich dir einfach weitergeben, das hat nicht viel mit deiner Bestimmung als Priester zu tun. Weißt du, ich mag auch nicht unbedingt alle Lieder. Aber solange ein Text nicht, sagen wir, so richtig unbiblisch ist, hey, stimm mit ein, mach mit. Hast du nicht auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass du gesagt hast, hey, jetzt stimme ich voll mit ein, jetzt gehe ich voll mit, ich mag das zwar nicht so ganz, aber ich kling mich ein. Und plötzlich geschieht was in deinem Herzen. Und du merkst, da öffnet sich was für Gottes Gegenwart. Da empfängst du was von Gottes Gegenwart. Und es bringt dich Gott näher. Von daher, lass hier keine Spaltung sein in der Gemeinde zwischen dem, was auf der Bühne geschieht und dem, was in der Versammlung geschieht. Alle wollen wir miteinander von Herzen Gottes Angesicht suchen, von Herzen ihm preisen. Und ich garantiere euch, das wird so viel mit uns als Gemeinde machen. Hier auch vielleicht an manche, die sind meist eher jüngere Leute, nicht nur. Manchmal weiß ich auch, dass Leute nicht so richtig mitgehen, auch im Lobpreis, weil sie sagen, hey, das wirkt nicht so cool. Das sieht uncool aus, wenn ich so im Lobpreis richtig so mitgehe. Ich möchte nur was sagen, lass den Quatsch, ist Quatsch. Hey, ich stehe vor Gott, ob mich jemand für cool oder uncool hält, da backe ich mir echt ein Ei drauf. Es geht darum, vor Gott zu sein. Hey, was ist ein Mensch? Das würde ich komplett ablegen. Falls dich das schon mal gehemmt hat, dich hineinzugeben, vor Gott zu suchen im Lobpreis, dann würde ich das ab heute, ab dieser Predigt beerdigen. Richtig beerdigen. Okay? Kannst auch noch Erde draufschütten. In dem Text, und ich komme jetzt langsam zum Schluss, im Chroniker, wie heißt es so schön? Als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann eine Stimme zu Gott erhoben. Wie ein Mann. Die Versammlung war wie ein Mann. Und da habe ich gedacht, das ist generell wichtig für unseren Gemeindestaat, der so langsam wieder anfängt, der gemeinsame Gemeindestaat. Generell, unabhängig vom Gottesdienst, besonders auch dafür, lass uns das wie ein Mann tun. Dass wir uns nicht irgendwie gewöhnen an der Gemeindeferne, an der Distanz von Begegnung von Menschen. Lass uns das wie ein Mann tun, egal um was es geht. Wie ein Mann. okay? Die Gegenwart Gottes ist das, mit dem Gott uns dann beschenkt. Es zählt übrigens auch fürs Gebet. Im Neuen Testament steht Apostelgeschichte 4, heißt es sehr, sehr schön, da beten die Apostel, nachdem sie freigelassen waren aus dem Gefängnis. Und da heißt es Vers 24, und als sie es hörte, die ganze Gemeinde, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Und dann kam Gebet und da heißt es, als sie fertig gebetet hatten, erbebte die Stätte von Gottes Gegenwart und sie predigten das Wort Gottes. Habt ihr gehört? Sie erhoben einmütig im Gebet die Stimme zu Gott. Wieder dieses Einmütterliche, okay? Der priesterliche Dienst der Fürbitte, und der soll auch Raum im Gottesdienst haben, auch am 17. Wir wollen immer auch Zeiten der Fürbitte haben, wenn auch vielleicht nicht so lang, der soll auch mit Einheit geschehen, auch mit einer Stimme, auch von Herzen. Schaut, es steht hier nicht, als sie es hörten, betete Petrus, während die anderen teilnahmslos und gedankenabschweifend zustimmten. Okay, aber ist das nicht immer so, von vorne betet jemand ein Anliegen und wie schnell passiert das, dass man teilnahmslos irgendwie dabei ist? So entsteht keine Kraft. Und das konnten wir uns noch nie leisten und erst recht, heutzutage können wir uns das gar nicht mehr leisten. Okay, ich komme zu dem Ausgangspunkt wieder zurück. Der Priesterdienst wurde von Herzen wahrgenommen. Fazit dieser Botschaft. In den gottesdienstlichen Versammlungen ist es doch so wichtig und ein großes Anliegen uns allen doch, dem Herrn wirklich zu begegnen. Gott ist da, wo sein Volk ist, aber seine Anwesenheit bedeutet nicht automatisch, ihn zu begegnen. Die muss von Herzen gesucht, von Herzen gewollt, von Herzen erstrebt werden. Die Gegenwart und Wirksamkeit Gottes, Begegnung Gottes in einer Versammlung, kommt in einem hohen Maße dadurch, durch eine einheitliche, wie ein Mann, von Herzen kommende Ausübung des priesterlichen Dienstes, des gemeinsamen Lobpreises und der Fürbitte. Teilnahmslosigkeit hat da keinen Platz. Und so wollen wir unsere Gottesdienste starten und das ganze Jahr leben, uns daran erinnern. Und ich sag's euch aufgrund des Wortes Gottes, wir haben spannende Zeiten mit Gottes Gegenwart und Kraft vor uns. Gott segne uns in dieser Weise.
Du hast Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreib uns gerne eine E-Mail unter info@fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.